Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der Nationalrat trifft Grundsatzentscheide zur weiteren Entwicklung bei den Sozialversicherungen. Bei der AHV wird das Rentenalter der Frauen ohne Gegenleistung erhöht. Die Defizite bei der IV sollen mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer bekämpft werden. Bundesrätin Micheline Calmi-Rey wehrt sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Gasliefervertrag mit Iran. In einem Prozess wegen sexuellen Missbrauchs junger Frauen in Schmitten wurden Freiheitsstrafen bis zu 3,5 Jahren verhängt. Die Bergkantone wollen mehr Geld für ihr Wasser zur Stromerzeugung. Das Flachland meint Nein und murrt über die Alpen-OPEC. Der Dalai Lama wendet sich gegen jede Gewalt in Tibet. Wir fragen seinen Sprecher nach der Gewalt auf tibetischer Seite. Und wieso eigentlich kein Olympia-Boykott? Und die offenen Grenzen sind gut, sagt man im Osten Österreichs. Aber die Zöllner wollen wir trotzdem wieder. Besuch in Deutschkreuz an der ungarischen Grenze. Ich oder Zeit am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Andrea Abbühl.
Die 11. AHV-Revision kommt als Sparvorlage aus dem Nationalrat. Gegen den Widerstand von SP, Grünen und Teilen der CVP lehnten die Bürgerlichen eine soziale Abfederung des Rentenvorbezugs ab und erhöhten das Frauenrentenalter. Falls der Ständerat diese Lösung bestätigt, will die Linke das Referendum ergreifen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Entschieden hat die Abstimmung am Schluss der Wirtschaftsflügel der CVP. Entgegen der Haltung der eigenen Fraktion hießen mehrere CVP-Exponenten die AHV-Vorlage gut. Wer früher mit der Arbeit aufhören will, kann dies nun also tun, muss die Frühpensionierung aber selber finanzieren. Die Frauen sollen, wie die Männer, mit 65 Jahren erst die volle AHV-Rente beziehen können. Dass diese Lösung viele Frauen brüskieren muss, lässt Sozialminister Pascal Couchepin nicht gelten.
Ich habe Frauen getroffen. Viele von ihnen sagen, am Anfang der Aufbau war das Ruhealter das gleiche für die beiden Geschlechter.
Ganz anders reagiert Rosmarie Zapfel, die ehemalige CVP-Nationalrätin und heute Präsidentin der überparteilichen Frauenorganisation Allianz F.
Also wenn es so bleibt, wenn auch der Ständerat diesem Nationalratsentscheid folgen würde, ja, wir würden bestimmt das Referendum ergreifen, weil es wurde längst versprochen, dass diese Flexibilisierung eingeführt wird.
Somit steht nebst einem Referendum der Linken auch ein Referendum von Frauenseite im Raum.
Der Nationalrat hat die Sanierung der hochverschuldeten Invalidenversicherung an die Hand genommen. Er entschied, dass dazu die Mehrwertsteuer um 0,4% erhöht werden soll, und zwar für alle Bereiche. Diese Maßnahme soll für die Jahre 2010 bis 2016 gelten. Gegen die Erhöhung wandte sich die SVP-Fraktion. Sie will vor allem bei den Ausgaben der IV ansetzen. Auch der Ständerat will die Mehrwertsteuer erhöhen, um die Schulden der IV abzubauen. Er will aber den Satz für die Nahrungsmittel und für die Hotellerie weniger stark anheben. Außenministerin Micheline Calmi-Rey hat die amerikanische Kritik an ihrem Iran-Besuch zurückgewiesen. Der Gasliefervertrag verstoße nicht gegen die UNO-Sanktionen, die gegen den Iran verhängt wurden. Außerdem sei das Abkommen, das die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg in Teheran unterzeichnet habe, im strategischen und energiepolitischen Interesse der Schweiz. Und die Schweiz habe das Recht, diese Interessen zu verteidigen, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen.
Nous n'avons demandé la permission à personne. La Suisse défend aujourd'hui ses intérêts stratégiques en matière énergétique et encore une fois, elle a le droit de le faire.
Beim Vertrag geht es um die Lieferung von jährlich 5,5 Milliarden Kubikmetern iranischem Gas an die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg. Der Bundesrat kritisiert Geschäftsleitung und Verwaltungsrat der SBB im Zusammenhang mit dem Stellenabbau bei SBB Cargo. Sie hätten nicht rechtzeitig auf die schlechte wirtschaftliche Entwicklung reagiert, heißt es in der Antwort auf verschiedene Vorstöße aus dem Parlament. Die Steuerungsinstrumente von SBB Cargo seien für den harten Wettbewerb ungenügend gewesen, schreibt der Bundesrat weiter. Der Verwaltungsratspräsident und die für den Güterverkehr verantwortlichen Mitglieder des Verwaltungsrates würden im Lauf des Jahres zurücktreten. Was den Streik der Cargo-Angestellten in Bellinzona anbetrifft, droht SBB-Chef Andreas Mayer mit finanziellen Konsequenzen. Der Streik koste SBB Cargo täglich 1/4 Million Franken. Und dieses Geld werde von den Streikverantwortlichen eingefordert, sagte Mayer gegenüber Schweizer Radio DRS. Der Fall sorgte im Sommer 2005 in der ganzen Schweiz für Aufsehen. Im freiburgischen Schmitten hatten mehrere junge Männer eine junge Frau vergewaltigt und auch andere Sexualdelikte begangen. Nach 3 Prozesswochen hat nun das Bezirksgericht in Tafers das Urteil gefällt. Patrick Mühlhauser berichtet.
Der Richter hat den Hauptangeklagten wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und mehrfachen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 2 weitere Angeschuldigte erhielten wegen Vergewaltigung eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren respektive 18 Monaten. Ein weiterer Beschuldigter wurde freigesprochen. Obwohl die Aussagen während des Verfahrens widersprüchlich waren, hat es der Richter als erwiesen gesehen, dass die sexuellen Handlungen mit dem Opfer nicht freiwillig erfolgt waren. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Sie sei betroffen von der Art und Weise des Vergehens, sagte sie gegenüber Radio DRS. Die heute 21 bis 22 Jahre alten Männer hätten die sexuellen Handlungen mit Handys gefilmt und wie Trophäen herumgezeigt. Die Verteidiger ihrerseits wollten das Urteil vorerst noch nicht kommentieren. Das Gericht hat heute in einem zweiten Fall auch 2 39- und 48-jährige Männer wegen sexuellen Handlungen mit Kindern zu Geldstrafen verurteilt.
Patrick Mühlhauser. Mehrere hundert Exil-Tibeter haben vor dem Sitz des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne gegen die chinesische Gewalt in Tibet demonstriert. Sie forderten die Organisation auf, das Töten in Tibet zu verurteilen und Tibet von der Route des olympischen Fackellaufs zu streichen. Das geistige Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, sagte heute in seinem indischen Exil, er wolle als politischer Führer zurücktreten, falls die Gewalt in Tibet außer Kontrolle gerate. Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage haben sich die internationalen Märkte und auch die Schweizer Börse erholt. Insbesondere die Bankentitel der UBS und CS haben massiv zugelegt und die gestrigen Kursverluste wettgemacht.
Die weiteren Themen. IV sichern, sagt die Mehrheit im Nationalrat und erhöht die Mehrwertsteuer. Die SVP protestiert und freut sich auf den Kampf. AHV sichern, sagt eine andere Mehrheit im Nationalrat und erhöht das Rentenalter der Frauen ohne Gegenleistung. Die Linke protestiert und freut sich auf den Kampf. Höhere Preise fordert die Alpen-OPEC für ihr kostbares Gut und verlangt einen höheren Wasserzins. Geduldiges Basteln. In Belgien wurde jetzt eine Regierung zusammengewerkelt, nach 9 Monaten Kleben und Hämmern. Fast gewaltloser Widerstand. Fragen an den Vertreter des Dalai Lama zur Lage in Tibet, zur Gewalt, die doch vorkommt, und zum Olympiaboykott. Wortmeldung aus dem Mittelalter. Der Templerorden inseriert im Daily Telegraph. Antworten erbeten an info@templer. Und im Dossier Besuch in Deutschkreuz, wo ungarische Kinder zur österreichischen Schule gehen. Offene Grenzen, offene Fragen im Osten Österreichs. Echo der Zeit. Die Invalidenversicherung macht Probleme. Seit Jahren klafft in ihrer Kasse ein Loch, das Jahr für Jahr größer wird. Die Schulden sind inzwischen auf gegen 11 Milliarden Franken angewachsen. Selbst die letzte IV-Revision, welche die Ausgaben massiv bremste, reichen nicht aus, um die Versicherung vor dem drohenden Kollaps zu bewahren. Aus diesem Grund hat der Nationalrat heute über eine umstrittene Zusatzfinanzierung beraten, mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer soll jetzt die IV wenigstens stabilisiert werden. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
In den letzten Jahren ist die Anzahl Personen, die eine IV-Rente beziehen, beständig gestiegen und der Schuldenberg ist größer und größer geworden. Inzwischen belaufen sich die IV-Schulden auf 11 Milliarden Franken. Vor diesem Hintergrund waren alle Parteien außer der SVP der Meinung, dass es nun dringend eine Zusatzfinanzierung brauche. Die Spareffekte der 5. IV-Revision mit dem Prinzip Eingliederung vor Rente genügten nicht, sagte beispielsweise CVP-Frau Rothumbel, auch nicht das Zuwarten auf eine nächste einschneidende IV-Revision.
Wenn wir jetzt nichts tun und eine 6. IV-Revision abwarten, wie dies die SVP will, würde sich der Schuldenberg auf rund 20 Milliarden Franken anhäufen. 20 Milliarden Franken, welche niemals durch Leistungseinschränkungen in der IV abgebaut werden können. 20 Milliarden Franken, die wir einfach der nächsten Generation überwinden. Was die SVP da will, ist verantwortungslos.
Dies sah eine Mehrheit im Rat gleich. In der Folge debattierte der Nationalrat über einen Vorschlag zur Stabilisierung der massiven IV-Schulden, der vom Ständerat ausgearbeitet worden war. Demnach soll zur Rettung der IV die Mehrwertsteuer um 0,5 Prozentpunkte auf 8,1% erhöht werden. Auch wenn diese Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 7 Jahre befristet wäre, für die SVP ist diese Lösung inakzeptabel. Toni Bortoluzzi kündigte bereits heute den Widerstand seiner SVP an, und zwar unzimperlich.
Das Parlament will die Mehrwertsteuer um knapp 7% erhöhen, so viel ist es nämlich, diese 0,5%, um ungerechtfertigte Renten im Balkan damit zu bezahlen. Stellen Sie sich einmal vor, diese unangenehme Nachricht müssen wir der Bevölkerung mitteilen. Das würde auch heißen, wir müssten wieder ein böses Plakat malen, welches von allen Gutmenschen in unserem Land dann besonders ärgerlich aufgenommen wird.
Davon ließen sich die anderen Parteien aber nicht einschüchtern. Schließlich stimmte der Nationalrat einem Vorschlag zu, wonach die Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2016 gleichmäßig erhöht werden soll, und zwar bei allen Mehrwertsteuersätzen um 0,4 Prozentpunkte. Die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer muss vom Volk und den Ständen erst noch bestätigt werden. Die Chancen dazu stünden gut, glaubt Sozialminister Pascal Couchepin.
Ja, weil ich glaube, das Volk will eine gesunde IV, will ein solides Sozialwerk wie die IV. Und das nach einer Debatte sehen die Leute die Notwendigkeit, Lösungen zu finden.
Morgen beschäftigt sich der Nationalrat noch mit der Schaffung eines separaten Ausgleichsfonds für die IV. Diesem sollen als Starthilfe 5 Milliarden Franken aus dem AHV-Fonds überwiesen werden.
Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Die Verluste bei der IV sollen also mit einer Mehrwertsteuererhöhung kompensiert oder teilweise kompensiert werden. Bei der AHV entscheidet der Nationalrat für ein höheres Frauenrentenalter und gegen zusätzliches Geld für Frühpensionierung. Es stellt sich die Frage, wo man jetzt mit alledem steht bei den großen Sozialwerken. Bundeshausredaktorin Nathalie Christen, wir haben jetzt im Nachrichtenüberblick und eben im Beitrag von Pascal Kraut haben wir über die IV eine ganze Masse von Bestimmungen und Details gehört. Wo liegt für Sie der wichtigste Entscheid in diesem ganzen Haufen bei der Sozialversicherungsdebatte?
Ja, mehr Emotionen weckt sicher der Entscheid, dass Frauen länger arbeiten sollen und kein Geld da sein soll für Frühpensionierungen. Aber wenn man die Zahlen anschaut, dann sieht man, der wichtigere Entscheid war der, dass die IV für ein paar Jahre eine Finanzspritze bekommen soll. Das ist darum so wichtig, weil die IV wie ein riesengroßer Klotz am Bein der AHV hängt. Die AHV muss nämlich für die Schulden der IV gerade stehen. Und das hat zum Beispiel letztes Jahr dazu geführt, dass die AHV sich nicht so richtig freuen konnte über ihr gutes Ergebnis. Sie selber hat zwar ein Plus von 1,5 Milliarden Franken erwirtschaftet, aber dieses Geld wurde von der IV gerade wieder mehr als weggefressen, weil die IV wieder mal 2 zusätzliche Milliarden vom AHV-Fonds brauchte.
Da stellt sich die Frage, wenn dieser Klotz so groß ist, wenn das Problem so riesig ist, reichen da 0,4% Mehrwertsteuererhöhung während nur einer bestimmten Zeit?
Nein, das soll nur gerade reichen, um die Schulden nicht weiter ansteigen zu lassen in dieser Zeit. Damit wäre aber eben das Problem des riesigen Schuldenbergs noch nicht gelöst, und es ist auch noch nicht klar, ob die Sparmaßnahmen genügen, die das Volk erst kürzlich abgesegnet hat.
Das Problem, haben Sie jetzt eben gesagt, besteht ja darin, dass die AHV und die IV sozusagen zusammenhängen. Also wenn die IV Defizite macht, kommt das am Schluss bei der AHV dann in der Rechnung vor. Da hat man ja offensichtlich jetzt vor, eine Trennung vorzunehmen.
Ja, morgen will der Nationalrat die AHV von ihrem Klotz am Bein befreien. Und zwar konkret geht das so, die IV soll einen eigenen Fonds bekommen und dazu noch eine Starthilfe von 5 Milliarden Franken. Damit wäre die AHV von den künftigen IV-Problemen befreit. Aber was es bei der IV selbst dann noch an zusätzlichen Massnahmen braucht, das soll der Bundesrat bis in 2 Jahren aufzeigen mit einer weiteren Revision.
Jetzt haben wir primär mal von der IV gesprochen, zurück zur AHV. Die hat ja auch Probleme. Das Grundsatzproblem ist immer wieder das, dass immer weniger Junge, immer mehr Alte durchbringen müssen. Das ist jetzt noch kein Problem finanziell. Die AHV, Sie haben es gesagt, steht eigentlich gut da. Aber die Bürgerlichen sagen, das wird noch ein Problem. Und deswegen hat man jetzt nicht die Forderungen erfüllt der Linken, sondern ein Sparprogramm verabschiedet. Und jetzt liegt eine Vorlage da, die täuschend ähnlich sieht wie das, worüber wir 2004 abgestimmt haben. Wo liegt denn der Unterschied zu dem, was wir 2004 schon vorliegen hatten?
Also gleich sind das Frauenrentenalter und dass es kein Geld für Frühpensionierungen geben soll. Der Unterschied ist, der Nationalrat hat eine Abbauidee von früher fallen gelassen. Er will nicht mehr bei den Witwen sparen. Dafür aber will er die Renten weniger großzügig an die Lohn- und Preisentwicklung anpassen. Und unter dem Strich ist damit der heutige Vorschlag sogar noch schärfer als jener vor 4 Jahren.
Mit der Folge, dass die Linke das noch weniger schlucken wird als vor 4 Jahren. Und damals hat sie es, um das mal so auszudrücken, schon sehr erfolgreich nicht geschluckt.
Ja, sie wird es auch jetzt nicht schlucken. Sie droht bereits mit dem Referendum.
Die CVP hat den Ausschlag gegeben, sie hat sich gegen eine reine Sparvariante ausgesprochen im Vorfeld, hat jetzt aber am Schluss, oder mindestens einige von Ihnen haben am Schluss jetzt doch dieser reinen Sparvariante zugestimmt. Weshalb?
Ja, wenn man schaut, wer das war, dann waren das die Leute des Wirtschafts- und Sparflügels der CVP. Und diese Leute finden halt, die AHV können sich das schlicht nicht leisten, Geld zu geben für frühzeitige Pensionierungen. Und zudem finden auch einige Bürgerliche, es wäre ziemlich ineffizient, das Geld so zu verteilen. Denn wenn man schaut, wie viel dem Einzelnen im Portemonnaie mehr bleibt bei einer Frühpensionierung mit den Vorschlägen, die vorlagen, dann bewegt sich das so in der Größenordnung von 50 bis 150 Franken pro Monat. Und da stellten doch einige die Frage, ob man wegen diesem Geld mehr sich wirklich plötzlich eine Frühpensionierung leisten kann.
Die Vorschläge liegen jetzt auf dem Tisch. Wir haben es gesagt, führen zu hohen Emotionen. Bleibt es dabei oder kommt das alles am Schluss noch anders heraus?
Dass es dabei bleibt, das ist noch überhaupt nicht gesagt. Einerseits gibt es eben die Referendumsdrohung der Linken, sollte die Sparvorlage so durch den Ständerat kommen. Betrachtet man die Mehrheitsverhältnisse im Ständerat, könnte es zwar gut sein, dass es beim heutigen Sparkurs bleibt, aber wenn man sich hinter den Kulissen etwas umhört, so vernimmt man jetzt schon Stimmen, die sagen, keine Angst, der Ständerat wird es nicht so weit kommen lassen. Denn auch viele Bürgerliche glauben, dass das Volk Nein sagen würde, eben deshalb, weil es noch weitergehen würde als das letzte Mal. Was der Ständerat dann genau machen wird, das ist aber noch nicht absehbar, denn je nachdem, wen man fragt, heißt die Antwort entweder: Wir werden die Sparvorlage durch den Weichspüler ziehen, also doch noch Geld geben für Frühpensionierungen. Oder die Antwort lautet, wir werden die Revision ganz verhindern und nochmals von vorne beginnen.
Alles offen, die Beurteilung von Nathalie Christen im Bundeshaus. Alles hat einen Preis heutzutage, sogar Wasser. Vorausgesetzt, dass es im Stausee eines Elektrizitätswerks landet. Die Gebirgskantone jedenfalls verlangen für dieses Wasser, ihr Wasser, wie sie sagen, von der Strombranche einen Wasserzins, schon lange. Wir reden also von Geld, das sprichwörtlich vom Himmel fällt. Es dürfte jetzt ein bisschen mehr sein, fordert der Urner Ständerat Hans-Heiri Inderkum in einer Motion mit dem Titel «Angemessene Wasserzinsen». Morgen berät das Parlament darüber. Priscilla Imboden, die Alpen-OPEC und ihre Forderungen.
Strom ist ein Geschäft und ein immer besseres dazu. Das weckt Ideen. Etwa bei Thomas Burgener, Walliser Energiedirektor und Präsident der Konferenz der Gebirgskantone.
Die Preise sind massiv gestiegen. Sie haben sich in den letzten Jahren quasi vervierfacht. Und so gesehen wollen die Gebirgskantone, die das Wasser, aber auch die Topografie, nämlich das Gefälle, zur Verfügung stellen, wollen auch einen Anteil an diesem Mehrwert haben.
Einen Anteil haben, das heißt für die Bergkantone konkret, die Wasserzinsen sollen von 80 auf 100 Franken pro Kilowatt steigen. Das würde den Gebirgskantonen 145 Millionen Franken mehr in die Staatskassen leiten. Eine längst fällige Erhöhung, sagt der Urner Ständerat Hans-Heiri Inderkum.
Die letzte Erhöhung der Wasserzinsen erfolgte 1997 und die Wasserzinsen sind ja das Entgelt an die Kantone für die Ressource Wasser.
Die Kantone verfügen über die Ressource Wasser, wie die Ölscheichs über das Öl am Golf. Sie möchten auch profitieren, wenn die Strompreise steigen. Deshalb wird die Konferenz der Gebirgskantone auch Alpen-OPEC genannt. Keine Freude hat die Stromwirtschaft an den Begehren aus den Bergregionen. Sie müsste die Preise erhöhen oder auf die Gewinne verzichten. Das sei beides schlecht. Man befinde sich im internationalen Konkurrenzkampf, sagt Josef Dürr, Direktor des Verbandes der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen.
Deshalb sind wir grundsätzlich gegen eine Verteuerung dieser auch für die schweizerische Wettbewerbsfähigkeit wichtige Energieform.
Auch im Parlament regt sich Widerstand aus dem Flachland. In der Person des Zuger FDP-Ständerats Rolf Schweiger.
Ja, ich bin da eher skeptisch eingestellt, dass eine gewisse minimale Erhöhung geschehen kann. Dem ist nicht zu widersprechen. Hingegen die Ansprüche, die gestellt werden, sind übertrieben.
Es stehe mehr auf dem Spiel als ein Verteilkampf zwischen Berggebiet und Mittelland, findet die Berner SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga. Die Nutzung der Wasserkraft habe sich geändert. Immer häufiger würden Firmen Spitzenstrom produzieren. Das heißt, das Wasser dann aus den Speicherseen lassen, wenn die Preise am höchsten seien. Das habe Folgen.
Wir haben wirklich Probleme, indem sehr viel Wasser plötzlich in die Bäche und die Flüsse geleitet wird, dass der Boden dann verdichtet ist. Wir haben dann auch im Flachland Probleme mit Überschwemmungen. Wir haben Probleme mit dem Trinkwasser, mit dem Grundwasser. Und wir müssen zusammen jetzt überlegen, wie wir diese Probleme lösen, wer das bezahlt.
Höhere Wasserzinsen und damit die Umweltschäden des Wasserstroms angehen, das mache Sinn. Ein solcher Vorschlag sei unterwegs. Da würde auch Ständerat Rolf Schweiger Hand bieten.
Wenn dort eine finanzielle Beteiligung der Bergkantone zu sehen wäre, dann würde das Ganze wieder in einem anderen Licht erscheinen. Aber im Moment wird nur Geld verlangt, ohne sich bereit zu erklären, auch gewisse Gegenleistungen zu erbringen.
Die Gebirgskantone wollen davon aber nichts wissen, stellt Ständerat Hans-Heiri Inderkum klar.
Was die Gebirgskantone nicht wollen, ist eine Teilzweckbindung des Wasserzinses für diese Renaturierungsmaßnahmen.
Die Wasserzinsen gehörten den Gebirgskantonen als Besitzende der Ressource. Sie ließen sich in keiner Weise vorschreiben, was sie damit zu tun hätten. Ob es der Alpen-OPEC gelingt, sich einen größeren Anteil der Stromgewinne zu sichern, ist ungewiss. Im Gegensatz zu den Ölscheichs am Golf können sie nicht einfach den Hahn zudrehen. Denn das Wasser fällt vom Himmel.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Belgien bekommt endlich eine neue Regierung. Gut 9 Monate nach den Parlamentswahlen vom letzten Juni ist das Kind geboren, sozusagen. Jetzt haben sich 5 Parteien auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Neuer Ministerpräsident soll der flämische Christdemokrat Yves Le Terme werden. Die Regierungsbildung hatte Belgien in eine tiefe Krise gestürzt. Der Graben zwischen den niederländischen Vlamen im Norden und den französischsprachigen Wallonen im Süden schien zeitweise unüberbrückbar. Und die Tatsache, dass man sich nun auf ein Regierungsprogramm geeinigt hat, heißt noch lange nicht, dass diese Probleme gelöst wären. Thomas Oberer, eine Regierung ja, aber.
Monatelang wurde gerungen und es brauchte noch einmal eine lange Nacht, bis der künftige Premierminister Yves Le Terme heute früh kurz und knapp verkünden konnte, man habe eine Einigung über einen Koalitionsvertrag gefunden. Gut sei das Abkommen und ausgeglichen, meinte Le Terme.
Nous avons conclu un accord de gouvernement entre les 5 partis qui formeront la majorité gouvernementale. C'est un bon accord de gouvernement avec des mesures équilibrées.
Geeinigt hat man sich auf eine schärfere Haltung zur Einwanderung sowie auf Steuersenkungen für die Mittelschicht und Rentenerhöhungen. Doch haben die belgischen Politiker hinter ihrem breiten Lächeln verschwiegen, dass all diese Themen noch in Gesetze umgewandelt werden müssen und da werden die Diskussionen von Neuem losgehen. Pascal Delwit, Politologe an der Freien Universität von Brüssel, meint deshalb, was Le Terme jetzt als großen Erfolg verkaufe, sei doch bei genauerer Betrachtung nicht mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Bei den Verhandlungen seien alle 3 großen politischen Familien dabei gewesen, Christdemokraten, die Liberalen und auch die Sozialisten. Da sei man zu einer Art Synthese gezwungen gewesen, die alle zufriedenstelle.
Dans les acteurs qui ont négocié, on a des partis des 3 grandes familles traditionnelles, socialistes, libérales, démocrates, chrétiennes. Donc fatalement il faut faire une synthèse entre les demandes sociales des uns et des autres, ce qui régulièrement aboutit effectivement au plus petit commun dénominateur.
Die wirklichen Probleme wurden ausgeklammert. Erst vor den Sommerferien will man die geplante große Staatsreform anpacken. Die Flamen fordern mehr Eigenständigkeit, also mehr Rechte in Sachen Arbeitsmarkt, Gesundheits- und Familienpolitik. Und eine Lösung braucht es auch im alten Sprachenstreit. In den Randgemeinden rund um das 2-sprachige Brüssel lassen sich immer mehr Französischsprachige nieder. Doch die Flamen beharren darauf, dass in diesen Gemeinden, die auf ihrem Territorium liegen, alleine das Niederländische offizielle Amtssprache bleibt. Von solchen Problemen wollen die belgischen Politikerinnen und Politiker derzeit aber nichts wissen. Die sozialistische Gesundheitsministerin Laurette Onkelinx meinte geradezu euphorisch, es tue doch gut, nach Zeiten voller Zweifel und Schwierigkeiten wenigstens vorläufig eine Einigung zu haben. Jetzt könne man sich erstmal entspannen.
Ça fait du bien après avoir connu le doute, les difficultés, parfois des tensions, d'aboutir à un accord. Donc ça fait du bien, donc on se libère.
Doch diese Freude wird von der Bevölkerung kaum geteilt. Die lange Krise hat das Vertrauen in die Politik arg erschüttert. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Person des künftigen Premierministers Leterme. Fast 90% der Wallonen trauen ihm das Amt nicht zu. Und selbst in seiner Heimat Flandern hält ihn nicht einmal die Hälfte für einen guten Regierungschef. Es werde für Leterme also schwierig, meinte Politologe Delwit. Die große Herausforderung sei, dass Leterme nun sozusagen sein Kostüm wechseln müsse. Er könne nicht mehr nur Chef der flämischen Christdemokraten sein, sondern müsse auch die Führungsrolle an der Spitze des belgischen Staates übernehmen. Leterme müsse mit seiner Persönlichkeit die politische Einheit zwischen den beiden Landesteilen wiederherstellen.
Ça c'est le grand challenge qui se pose à lui, c'est de changer un peu de costume, de ne plus être le leader des démocrates chrétiens flamands, mais de bien être le leader belge, le chef de gouvernement de l'État belge, et donc de produire lui-même la synthèse entre les demandes des uns et des autres.
Die Parteien müssen den Koalitionsvertrag nun noch absegnen und die Frage klären, wer ein Ministeramt bekommt. All dies sollte kein Problem mehr darstellen. Damit kann Yves Leterme am Donnerstag seinen Amtseid ablegen. Doch zurücklehnen kann er sich nicht. Die große Arbeit liegt erst noch vor ihm.
Thomas Oberer in Brüssel. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Tibet, die Lage, die Gewalt, der Boykott. Fragen an den Sprecher des Dalai Lama. Großbritannien, ein Inserat, das uns daran erinnert, dass mal blühende Banken den Fiskus stark unterstützten. Im Mittelalter. Und Österreich, wo im Osten die Grenzen durchlässig wurden. Für Schüler, angeblich auch für Schurken. Besuch im Burgenland. Was in Tibet zurzeit abläuft, ist im Einzelnen nicht bekannt. Es sieht aber so aus, als ob sich die Unruhen auf Gebiete außerhalb der Hauptstadt Lhasa ausgeweitet hätten. Als ob die chinesischen Sicherheitskräfte Haus-zu-Haus-Durchsuchungen durchführten, Menschen festnehmen, um die Unruhen unter Kontrolle zu bringen. Alle ausländischen Berichterstatter wurden aus dem Gebiet entfernt. Es herrscht Zensur total. Ich sprach mit dem Vertreter des Dalai Lama in Europa, mit Kelsang Yalcen, und wollte wissen, wie seine Informationen über die Lage lauten.
Sie haben die Situation in Tibet ziemlich gut erklärt. Was ich noch dazu fügen kann, ist, dass eben die Demonstrationen und Proteste haben sich über das ganze tibetische Gebiet ausgeweitet und beteiligt an den Protesten und Demonstrationen sind nicht nur Mönche und Nonnen, sondern auch Zivilisten. Und jetzt haben sich auch die Studenten und Schüler beteiligt sich an den Protesten. Gestern zum Beispiel fand eine Mannwache von tibetischen Studenten in Peking statt.
Die Telefonverbindungen, die Internetverbindungen, alles ist unterbrochen. Wie bekommen Sie Ihre Informationen?
Es gelingt immer noch, manchmal Kontakte mit Handys und Mobilfones herzustellen. Die meisten Informationen, die wir bekommen, sind eben durch solche Kontakte. Viele Tibeter, die im Ausland leben, haben Freunde und Verwandte und Angehörige in Tibet. Und natürlich versucht man, über die Sicherheit und den Zustand der Leute Bescheid zu bekommen. Und von diesen Kontakten erfahren wir, wie die Situation in verschiedenen Teilen von Tibet ist.
Dabei ist jetzt der Widerstand auch in sehr viel Gewalt ausgeartet und offenbar nicht nur auf chinesischer Seite. Verurteilt das der Dalai Lama?
Der Dalai Lama hat sich immer gegen jegliche Gewalt, von welcher Seite es auch immer angewendet wird, ausgesprochen. Und er hat kürzlich jetzt gerade wiederholt, dass falls eine Mehrheit der tibetischen Bevölkerung für eine gewalttätige Vorgehensweise im Freiheitskampf des tibetischen Volkes entscheiden würde, dass er dann sich gezwungen sehen würde, von seiner Rolle als Oberhaupt des tibetischen Volkes zurückzutreten. An diese Position hält er fest. Aber ich möchte auch hier gleich bemerken, dass bei diesen Tausenden von Menschen, die in Tibet protestieren, dass die überwiegende Mehrheit der Tibeter friedlich demonstrierten und dass die überwiegende Zahl von Toten, die jetzt in den letzten Tagen gegeben hat, ausschließlich Tibeter sind.
Aber eben wenn der Dalai Lama die Bemerkung gemacht, die er gemacht hat, Sie haben sie eben angesprochen, dann ist es ja offensichtlich so, dass Gewalt auch von Tibetern, wenn Sie auch sagen, in einem wesentlich geringeren Maße ausgeübt worden ist. Kommen hier möglicherweise jetzt auch andere Ressentiments zum Ausdruck, weil es halt jetzt Chinesen sind statt Tibeter, die in Lhasa lukrative Geschäfte betreiben und so weiter?
Es besteht kein Zweifel, dass große Verbitterung und tiefes Ressentiment unter den Tibetern in Tibet gegenüber die chinesische Politik und Herrschaft gibt. Aber bis anhin hat die große Mehrheit des tibetischen Volkes den Rat des Dalai Lamas befolgt und strikt friedlich ihre Bemühungen durchgesetzt. Dass es jetzt zu einigen Gewaltakten gekommen ist, ist sehr bedauerlich und wir werden fortfahren, unsere Landsleute aufzufordern, strikt gewaltlos in ihrer Bemühung vorzugehen.
Stichwort gewaltlos. Weshalb spricht sich der Dalai Lama eigentlich gegen einen Olympiaboykott aus? Ein universaler Boykott, wo viele mitmachen, hätte doch eine sehr große Wirkung in China.
Der Dalai Lama weiß, dass die große Mehrheit der chinesischen Bevölkerung die Olympischen Spiele in China haben möchte. Und wenn aufgrund der jüngsten Ereignisse in Tibet zum Beispiel zu einem Boykott der Olympischen Spiele in Peking kommen würde, dann kann die chinesische Regierung wieder die Tibeter als Anti-Chinesen und Anti-China darstellen, was der Dalai Lama auf jeden Fall nicht ist und was die große Mehrheit der tibetischen Bevölkerung auch nicht ist.
Das heißt, Sie wollen letztlich die chinesische Bevölkerung nicht gegen sich aufbringen, wenn Sie gegen den Olympiaboykott sind?
Wir sind nicht gegen die chinesische Bevölkerung oder gegen China. Wir sind gegen die Unterdrückungspolitik der chinesischen Regierung in Tibet. Wir streben eine echte Autonomie innerhalb des chinesischen Staatsverbandes an. Um ein solches Arrangement zu erreichen, ist natürlich für uns Tibeter sehr wichtig, dass wir auch Sympathien und Unterstützung unter der chinesischen Bevölkerung finden.
Kelsang Gyaltsen ist Vertreter des Dalai Lama in Europa. Heute Morgen haben sich konservativ gesinnte britische Zeitungsleser womöglich ihren Tee aufs Gilet geschüttet. Auf Seite 19 des Daily Telegraph fanden sie nämlich ein halbseitiges Inserat der Templer. Jenes mittelalterlichen Ritterordens also, der in keinem Fantasy-Roman fehlen darf, speziell da nicht, wenn es um den Heiligen Gral geht. Die Templer im Telegraph. Stoff für unseren Medievalisten Martin Aliot.
Rechtzeitig zum 694. Todestag von Jacques de Molay, dem letzten Großmeister des Templerordens, hat der alte und noble Orden der Tempelritter heute eine halbe Seite in der auflagenstärksten seriösen Tageszeitung Großbritanniens gekauft. De Molay war 1314 vom französischen König Philippe le Bel in Paris wegen Häresie und Gotteslästerung verbrannt worden. Der Templerorden war kurz zuvor vom Papst aufgelöst worden. Das Inserat, das wohl bewusst nicht am 1. April geschaltet wurde, beruft sich auf einen Fund in den vatikanischen Archiven, auf das vor 6 Jahren aufgefundene Chinon-Pergament, das unlängst publiziert wurde. Darin erteilt der Papst Clemens V. 1308 der Führung des Templerordens die Absolution für ihre Gotteslästerungen während der damals gebräuchlichen Aufnahmerituale des Ordens. Dass derselbe Papst später den Orden auflöste und dem französischen König erlaubte, insgesamt 56 Templer zu verbrennen, entsprang der Realpolitik. Clemens war eine Geisel der französischen Krone, geduldet in Avignon. Die Motive des Königs waren schon immer durchsichtig. Er wollte sich die unermesslichen Schätze der Templer aneignen, die ein blühendes Bankengeschäft in ganz Europa und im Heiligen Land aufgebaut hatten. So wurde der französische Fiskus saniert. Es war gewissermaßen das Gegenteil des Manövers, das die amerikanische Notenbank in der Nacht zum Montag mit der Bank Bear Stearns durchführte. Das heutige Inserat fordert nun den gegenwärtigen Papst auf, im Lichte der neuen Erkenntnisse die damalige Zwangsauflösung rückgängig zu machen und bittet alle Komturen, Vogteien und Provinzen des Ordens, sich per E-Mail oder Post zu melden, damit man ein ordentliches Konsistorium durchführen könne. Unterzeichnet ist die Anzeige altfränkisch von den Seneschellen, einem alten höfischen Gerichtsamt. Doch wer sind diese neuen Templer, die sich ein derartiges Inserat leisten können? Auf ihrer Webseite geben sie zu, sie seien eine Neugründung und beschreiben sich als wohltätige Organisation ohne militärische Hintergedanken. Die ursprünglichen Templer waren ein bewaffneter Verband zum Schutze der Pilger im Heiligen Land gewesen, und da ihnen die ehemalige und spätere Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem als Hauptquartier überlassen wurde, nannten sie sich Templer. Die Legende will wissen, dass sie an diesem Ort, wo einst Salomons Tempel gestanden hatte, rituelle Schätze fanden. Vom Heiligen Gral bis zur Bundeslade wird alles behauptet. Deshalb dürfen die Templer in keinem Hokuspokus-Roman fehlen. Sie haben zusammen mit Josef von Arimathea, den Merowingern und den Freimaurern gewissermaßen reservierte Plätze bei der Gralssuche. Die Ernsthaftigkeit der heutigen Templer wird dadurch unterstrichen, dass sie auf ihrer Webseite den angeblich überlebenden mittelalterlichen Templern sogar die Gründung der Schweiz zuschreiben, wodurch jedes Schulkind weiß, dass die schon 1291 erfolgte.
Templer im Telegraph, Martin Aliot. Zum Dossier. Kein EU-Land hat wohl mehr von der Osterweiterung profitiert als Österreich. Neue Exportmärkte, lukrative Investitionen in Mittelosteuropa, die wiederum Arbeitsplätze in Österreich selbst schufen. Und dennoch möchte weiterhin mehr als ein Viertel der Österreicher und Österreicherinnen die EU verlassen. Und die offenen Grenzen gegenüber den Nachbarn werden in Österreich noch skeptischer bewertet. Vielleicht nicht ganz erstaunlich, denn Österreich ist nach wie vor das Land, das aus historischen Gründen mit seinen Nachbarstaaten ein gespaltenes Verhältnis hat und irgendwie auch pflegt. Joe Schelbert hat sich im Burgenland, im östlichsten Zipfel Österreichs, umgehört. Offene Fragen zu offenen Grenzen.
Die 1200 Kilometer lange Grenze Österreichs mit seinen mitteleuropäischen Nachbarn Slowenien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei ist seit 3 Monaten durchlässig. Gegen den Willen einer Mehrheit der Österreicher, denn laut Umfrage lehnen 58% die Aufhebung der Zoll- und Passkontrolle ab. Das Verhältnis zwischen Österreich und seinen Nachbarstaaten sei halt historisch belastet und daher ganz speziell, meint dazu der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien, der frühere tschechische Botschafter Jiří Gruža.
Es ist eine spezifische Mischung von, ich würde sagen, Hassliebe und Bewunderung, Neid. Also wir sind keine Eidgenossenschaft, wir sind eine mitteleuropäische Neidgenossenschaft. Aber verglichen mit den Streitigkeiten vor 110 Jahren ist die Beziehung exzellent inzwischen geworden. Verglichen mit der Spaltung im Jahre 1918 ideal.
Mit der Wende von 1989 kam man sich wieder näher und seit dem Ende des Grenzregimes gibt es fürs östliche Burgenland nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ganz praktische Vorteile.
Nächster Halt, next stop, Schopron.
Wer mit dem Zug oder mit dem Auto von Wien etwa nach Deutschkreuz fährt, muss keine Umwege mehr machen, sondern fährt durch Ungarn in diesen östlichen Zipfel des Burgenlandes, ohne Zollformalitäten, ohne Kontrolle der Grenzgendarmerie. Und die neuen Möglichkeiten werden rege genutzt. Die alte Hauptschule in Deutschkreuz ist jetzt grenzüberschreitende europäische Mittelschule mit Schwerpunkt Sprachen. Ein Viertel der Schüler kommt aus Ungarn und schließt die Schule mit einem österreichischen Zeugnis ab. Gelebte Nachbarschaft, meint dazu Rektor Rudolf Pinterich, das Verhältnis sei gut und vielversprechend für die Zukunft.
Die Integration ist bei uns an der Schule schon gewachsen. Wir nehmen nur solche Kinder, die in Ungarn bereits Deutschunterricht genossen haben. Und daher gibt es da fast keine Probleme. Es ist zu beobachten, dass Kinder dann auch nicht nur in die Schule kommen, sondern sie verbringen auch ihre Freizeit in Deutschkreuz oder sie gehen auf Geburtstagsparty nach Schopron. Ich habe einige Buben gesehen, die an und für sich für Fußball nicht viel übrig haben. Trotzdem waren sie am Sportplatz, weil sie den Mädchen, die hier in der Klasse mit ihnen sind, also weil sie sich mit diesen gut vertragen.
Und für Deutschkreuz hat der Schülerzustrom auch noch den Vorteil, dass die Schule im Dorf bleibt. Denn noch vor ein paar Jahren drohte deren Schließung, weil die Zahl der einheimischen Schüler immer kleiner wurde.
Es wird immer besser. Wir brauchen fast keine Werbung machen. Die beste Werbung ist Mundpropaganda. Die Kinder, die bei uns in die Schule gehen, sind zufrieden. Und dadurch, dass Schüler aus Ungarn zu uns in die Schule kommen, ist natürlich auch für unsere Schülerzahlen gut. Vor Jahren hat man gesagt, dass Schulen mit unter 90 zusammengelegt werden. Und wir haben also zurzeit 113 Schüler.
Die Schule gerettet und die Verkehrsverbindungen nach Eisenstadt oder Wien verbessert. Die Deutschkreuzer loben denn auch die Vorteile der offenen Grenze. Aber ins Lob mischt sich auch Angst.
Im Grunde genommen keine Probleme. Gut, hin und da kommen Diebstähle vor, aber das wird es immer geben. Solche Leute, das kann man nicht ändern.
Ich glaube, es ist kein Problem für uns, oder?
Naja, für uns zurzeit nicht.
Es ist nur,
es ist nur, dass mehr Diebstähle halt so sein. Aber sonst eigentlich haben wir keine Schwierigkeiten. Wir können auch anstandslos durchfahren.
Ja.
Wir fahren nicht so viel, aber es ist kein Problem.
Da ich jeden Tag über die Grenze fahre, hat das eine Verbesserung für mich gebracht. Ne? Die Fahrt nach Eisenstadt ist wiederum um 10 Minuten kürzer geworden. Für mich auf alle Fälle eine Verbesserung.
Die Vorteile nimmt man gerne in Kauf, gewachsen ist aber die Sorge, dass mehr gestohlen oder eingebrochen werde. Für alle scheint aber klar, dass Bösewichte nur von Ende der Grenze kommen können. Auch für Manfred Kölli, einst FPÖ-Abgeordneter und heute parteiloser Bürgermeister.
Die Bevölkerung hat das Recht auf Sicherheit. Und die Sicherheit war vor Schengen gegeben. In der Ortschaft Deutschkreuz ist natürlich jetzt eine Verunsicherung eingetreten. Die Grenzen sind weg, man kann jederzeit rüberkommen und gehen. Und es sind sehr viele Leute an mich herangetreten und wollen meinen derzeitigen Weg unterstützen, wo ich sage, es sollte jemand da sein, der durch unsere Straßen geht und präsent ist.
So gründete Bürgermeister Kölli eine Art Bürgerwehr, wo zum einen Profisicherheitsleute angestellt sind, aber auch die Bevölkerung mit einbezogen wird. Und der Gemeinderat bewilligte einen Kredit.
Diese private Patrouille sind eigentlich von finanzieller Seite her abgedeckt durch ein Budget in der Gemeinde von 10.000 Euro. Andererseits sind sehr viele Freiwillige, frühere Beamte, Polizeibeamte oder Zollbeamte, die sich zur Verfügung stellen und hier sagen, das macht uns Spaß, wir wollen da mitmachen. Und auf der anderen Seite gibt es Privatpersonen, die mitbezahlen für die Sicherheitsdienste.
Bei den etablierten Parteien und bei der Polizei und bei den Regierungen wird das Deutschkreuzer Beispiel nicht gerne gesehen. So war das mit Schengen, guter Nachbarschaft und freiem Europa nicht gemeint. Burgenlands sozialdemokratischer Landeshauptmann Hans Nissel fürchtet, dass die rechtspopulistischen Freiheitlichen von der Verunsicherung der Bevölkerung profitieren, ja diese selbst noch schüren. Gleichzeitig aber verlangt auch er, dass der Abzug der Grenzpolizisten trotz Abbaus der Schengen-Grenze rückgängig gemacht wird. Bloß Bürgerwehren wie in Deutschkreuz will er nicht.
Das wird nicht Schule machen, sondern ich bin überzeugt davon, dass Sicherheit eine öffentliche Aufgabe ist. Wenn man nicht für eine optimale Sicherheit sorgt, dann wird auch indirekt die EU-Skepsis größer werden. Und genau das will ich nicht, dass Parteien davon profitieren, weil sie ganz einfach als einziges Programm einen Anti-EU-Kurs fahren. Ich bin aber auch dafür, dass es möglichst hohe Sicherheitsstandards auch in Zukunft in meinem Bundesland gibt. Wir wollen, dass nicht nur diese Reduktion wettgemacht wird, sondern wir wollen vor allem eine Personalstandsgarantie, damit wir auch in Zukunft ein Land der Sicherheit bleiben.
Landeshauptmann Nissel hatte deshalb selbst mehrere Feiern zum Abbau der Schengen-Grenze boykottiert und gegen den Abbau der Grenzpolizei protestiert. Grundsätzlich aber spricht auch er sich für ein offenes Europa aus, wo Grenzregionen zusammenwachsen. Zwei Forderungen, die sich eigentlich widersprechen. Doch für Irschi Gruscha, den gelernten Mitteleuropäer, ist dies halt ein typisches Verhalten der Politiker, nicht nur in Österreich.
Was diese politischen Strukturen nicht wagen, ist die Benennung bereits bestehenden Verhältnissen. Jede Politik ist ein bisschen feige, das gehört zu dem Job. Das heißt, sie müssen gucken, was die Menschen meinen. Die kluge Politik also versucht, also sozusagen diese Leute zu beruhigen. Das ist ein Sedativum dann und sagt ich und so weiter und macht das nicht revolutionär, sondern wohlportioniert innerhalb der nächsten Wahlperiode.
Doch das Innenministerium plant jetzt, die Polizeikräfte in der Grenzregion wieder aufzustocken. ob aus Angst vor Einbrechern oder wegen des Drucks der lokalen Politiker, ist unklar. Und die Armee im Grenzhinterland soll vorläufig auch nicht verschwinden und während der Fußball-EM soll die Grenze nach Bedarf wieder gänzlich abgeriegelt werden. Nicht zur Freude der östlichen Nachbarn, die dagegen auch schon erfolglos protestiert haben.
Das Dossier von Joe Schelbert aus dem Burgenland von Österreichs Ostgrenze. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.